England at its best. Der große Britpod.
Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
Hast du schon mal etwas geschehen lassen? Etwas, das du nicht erklären konntest? Du bist ein Zauberer, Harry.
Ich bin ein was? Sehr geehrter Mr. Potter, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei aufgenommen sind.
In wenigen Augenblicken geht ihr durch diese Tür und lernt eure Mitschüler kennen.
Behalte die Treppen im Auge. Die verändern sich gern.
Guten Tag, Kinder. Willkommen zu eurer ersten Flugstunde. Haltet die rechte Hand über den Besen und sagt Ho!
Ho! Ho!
Wow. Ja, so klingt er, der Weltstar Harry Potter. Und so, lieber Klaus, mit diesem Anfang hat er sich auch in unser aller Leben hineingezaubert.
Ja, man schätzt es bisher 700 Millionen oder sogar 1 Milliarde Menschen, die bisherigen Harry Potter Filme gesehen haben. Wenn dann ab Dezember 2026 die Neuverfilmung, natürlich mit neuer Besetzung, von HBO dazukommt, werden es natürlich noch viel, viel mehr sein.
Jetzt wollen wir heute vor allem mal über das literarische Original von J.K. Rowling sprechen und dabei ein paar Geheimnisse ausplaudern, von denen die wenigsten eigentlich wissen. Beginnen wir schon mal mit der Entstehungsgeschichte, der wahren Entstehungsgeschichte von Harry Potter.
Ja, und zwar nicht die romantisierte Version, sondern die echten Details aus dem Leben von J.K. Rowling.
Starten wir mal mit Rowlings Kindheit an sich. Sie ist nicht in einer Familie von Autoren aufgewachsen, ganz im Gegenteil. Joanne, wie sie eigentlich hieß, J.K. ist erstmal ihr Pseudonym, wurde 1965 in Yate geboren. Ihr Vater war Pilot der Royal Air Force, ihre Mutter Hausfrau und die Familie war wirklich nicht besonders literarisch. Aber Joanne war ein sehr wildes Kind und sie schrieb schon mit angeblich 5 Jahren ihre ersten Geschichten.
Ihre erste Geschichte erzählte sie über einen Hasen namens Rabbit. Nur 3 Seiten lang, aber eine vollständige Story mit Anfang, Mitte und Ende.
Ja, in der Schule zeigte sich Joanne Rowling intelligent, ohne Musterkind zu sein. Und im Unterricht schrieb sie, statt zuzuhören. Ihre Lehrer sagten immer, sie würde nie was Besonderes erreichen. Das ist emotional wirklich wichtig, diese Aussage. Denn Rowling wusste also sehr früh, wie sich Zurückweisung anfühlen kann.
Ja, das ist ja auch schon fast literarisch, dass jemand, der von Lehrern unterschätzt wurde, später die erfolgreichste Schriftstellerin ihrer Generation wurde.
Ja, und es ist etwas, das Rowling in Harry Potter reflektiert. Harry wird unterschätzt. Hermine wird unterschätzt, weil sie eine Frau und ein Muggleborn ist. Und das kam aus Rowlings eigenem Erlebnis heraus.
Aber auch in der Familie gab es Traumata. Rowlings Mutter starb 1990. Das ist das gleiche Jahr, in dem ihr die Idee zu Harry Potter kam. Das ist kein Zufall. Ihre Mutter hatte Multiple Sklerose, eine degenerative Krankheit. Rowling pflegte sie während ihrer Studienzeit. Das war emotional zerstörerisch für sie.
Und in genau dieser Zeit war Joanne Rowling arbeitslos und in einer tief dunklen Phase ihres Lebens. Sie hatte ihren College-Abschluss, sie konnte aber keinen Job finden. Dann wurde sie depressiv und sie sagte später sogar, dass sie manchmal dachte, sie würde das alles gar nicht überleben. Und genau in dieser Zeit kam ihr die Idee zu Harry Potter.
Das heißt, Harry Potter stammt sozusagen aus dem Leid von Joanne Rowling, oder Alex, kann man so sagen?
So kann man das sagen, ja.
Denn Harry ist ein Kind, das verloren hat. Harry ist allein. Harry kämpft. Das ist absolut Rowling, die über sich selbst schreibt.
Dann kommt der berühmte Zugmoment, also die Geburtsstunde von Harry Potter. Da gehen wir mal ins Jahr 1990 zurück. J.K. Rowling sitzt in einem Zug von Manchester nach London. Es ist ein ganz normaler Tag und später sagt sie dazu, ich habe keine Ahnung, woher es überhaupt kam, aber das Bild eines Jungen saß plötzlich in meinem Kopf fest. Sie hatte keinen Bleistift, kein Papier, gar nichts. Sie sitzt einfach nur da und stellt sich diesen Jungen vor.
Sie sieht diesen Jungen, der nicht weiß, dass er ein Magier ist. Ein Junge, der denkt, er sei ein Muggel. Doch dann, an seinem 11. Geburtstag, entdeckt er, dass er zur Schule für Magie gehen kann. Rowling sagte später, dass die gesamte Struktur der Reihe in dieser Stunde zu ihr kam.
Aber hören wir doch mal die Autorin selbst dazu.
Harry Potter came to me on a train in 1990. I was sitting just staring out of the window. The idea just fell out of nowhere. It was the purest stroke of inspiration I've ever had in my life. And I've been writing about him ever since. My absolute ambition for the book was not that it would be made into a film, much as I love films. So what my absolute ambition was to be able to walk into a bookshop and see it on the bookshelf. Having said that, now I stand back from it. Yes, I do think it would make a good film because there's a lot of action in it. And I can see that some of it would work very well visually. Harry is one of my favorite boys' names. Potter was actually the name of a family I used to play with when I was very small. I doubt that they'd remember me, but I just like their surname.
In einem ganz anderen Interview erklärt sie, die Idee kam mir schon fertig ausgearbeitet. Da war Dumbledore, da war Snape, da war Harry und die Dursleys. Und ich sah eine ganze Welt vor mir und wusste, wie sie enden würde. Das ist doch eigentlich unglaublich, oder Klaus?
Tja, fast schon mystisch und psychologisch interessant, finde ich. Rowling hatte Jahre purer Vorstellungskraft hinter sich, von unterdrücktem Verlangen nach Kreativität. Und plötzlich kam alles heraus. Das ist wie, ja, eine mentale Explosion von Kreativität.
Ja, und danach ging sie nach Hause und fing einfach an zu schreiben. Sie schrieb nachts, als ihre Tochter schlief, sie schrieb in Cafés, sie schrieb eigentlich überall. Und es dauerte etwa ein ganzes Jahr, bis das erste Manuskript fertig war.
Dann reicht sie es bei Verlagen ein. Und was passiert? Ablehnung. Dann noch eine und noch eine. Am Ende waren es 12 Verlage, die Harry Potter and the Philosopher's Stone ablehnten. 12, Alex? Das ist doch verrückt.
Ein Rätsel. Aber so ist der Buchmarkt. Es gibt ja ein starkes Kästchendenken auch in Deutschland. Ein Verlag sagte sogar, dass der Fantasy-Markt saturiert, also übersättigt sei. Ein anderer meinte, das Buch sei zu lang für Kinder. Ein dritter sagte, dass Kinder nicht über Magie lesen wollen. Also all diese Ablehnungen waren eigentlich total falsch und Rowling muss verzweifelt gewesen sein.
But one of them kept me hanging around for about a year, saying we might, we don't know. And that was bad for my nerves and it made it feel far more difficult than it probably was.
Stell dir das vor, dieser Verlag lässt sie ein Jahr lang warten, um dann abzusagen. Tja, später gab sie zu, dass sie dachte, sie würde abgelehnt werden für immer, dass ihre Träume tot seien.
Aber dann, 1996, akzeptiert ausgerechnet Bloomsbury das Manuskript. Der CEO von Bloomsbury und seine Frau lesen es und sie haben sofort geliebt.
Aber es ist nicht sofort erfolgreich. Der erste Druck umfasste 500 Kopien. Nur 500! Die meisten wurden an Bibliotheken verschenkt. Das Buch verkaufte sich langsam. Aber dann, so um 1997, 1998, begann es zu wachsen. Mund zu Mund. Leser sagten es ihren Freunden. Schulen wurden darauf aufmerksam. Und dann explodierte es.
Der zweite Band, Chamber of Secrets, die Kammer der Geheimnisse, kam 1998 raus. Dieses Mal mit mehr Hype. Das dritte Buch, Prisoner of Azkaban, erschien 1999. Das war der ganz große Wendepunkt. Und damit war der Bestseller-Status endgültig gefestigt.
Kommen wir nun zu den Geheimnissen. Was ist das erste Geheimnis?
Nun, Rowling hatte eine detaillierte Backstory für jeden Charakter in ihrem Buch, auch für diejenigen, die später in den Filmen kaum vorkamen. Jede Figur hatte einen eigenen Namen, ein Geburtsdatum, eine Familiengeschichte, zum Beispiel auch Luna Lovegoods Mutter.
Aber Lunas Mutter ist nicht mal im Buch?
Ja, genau. Sie ist eigentlich tot, aber Rowling wusste schon mal alles über sie. Wie sie starb, nämlich beim Testen eines Zaubers, oder warum Luna so seltsam ist, nämlich durch Trauer und Einsamkeit. Und all das zeigt, dass Rowling ein Universum erschaffen hat, nicht nur die Charaktere, die auf der Buchseite stehen. Und das ist fast schon ein bisschen obsessiv.
Hier ein anderes Geheimnis. Etwas über die Dreharbeiten. Als die Filme gedreht wurden, waren die Schauspieler Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint nicht informiert über zukünftige Handlungen. Die Drehbuchautoren wollten, dass ihre Reaktionen genuin sind. Zum Beispiel während des Films Prison of Azkaban wurde Rupert Grint nicht gesagt, dass Ron und Hermione ein Problem haben würden. Er erfuhr es, während er das Drehbuch las.
Das ist sehr clever.
Es ist sehr clever. Es bedeutet, dass die Überraschung in den Augen der Figuren echt ist. Emma Watson sagte in einem Interview, dass sie manchmal überrascht war, was im nächsten Skript passierte. Das machte die Filme authentischer.
Ich kenne noch ein anderes Geheimnis, etwas über Snape. Alan Rickman, der Snape spielte, wusste die ganze Zeit der Dreharbeiten über nicht, dass Snape gut war. Der Drehbuchautor vertraute Rickman an, dass Snape eigentlich ein Spion und ein guter Mensch war. Und Rickman spielte Snape mit genau diesem Wissen. Und darum ist dieser Snape so mehrdeutig in den Filmen. Rickman spielte jemanden, der einerseits leidet, aber aus prinzipiellen Gründen. Und das war nicht im Drehbuch, das war Rickmans Interpretation.
Wie genial.
Ja, es ist genial. Rowling, deren Wunschbesetzung Rickman war, bestätigte später, dass Rickmans Interpretation perfekt für sie wurde. Er verstand Snape besser als die meisten Menschen. Und jetzt, weil wir wissen, dass Snape gut war, macht Rickmans Performance noch mehr Sinn. Er spielte also einen gebrochenen Mann, der das Richtige tat, aber aus falschen Gründen.
Ich als Autor, Alex, bewundere ehrlich gesagt sehr, mit welcher Power und Lust an der Kreativität J.K. Rowling auch heute noch weiterschreibt. So erfand sie für eine neue Romanreihe, diesmal Krimis, die Detektivfigur Cormoran Strike. Eine sehr sympathische Lektüre, muss ich sagen, allerdings wegen Rowlings Berühmtheit geschrieben unter dem männlichen Pseudonym Robert Galbraith.
Ja, sie selbst antwortet auf die Frage, ob das Schreiben ihre Stimmung beeinflusst hat, wie sehr sie leidet, wenn die Arbeit mal nicht gut fließt, wie folgt.
I feel anxiety. Real anxiety, if the writing isn't going right. I feel like my life can't run smoothly unless I've got that under control. I'm always, if I finish the writing day and I think, yep, did what I needed to do today, I'm in a good mood, I'm great. It's not that I get grumpy, it's that I get distracted and I get edgy and I need to get back to it and I need to fix it. I'm very driven to complete things. I'm driven to, I want to smooth off the rough ends. If I know I've left it in a place that isn't satisfactory, I just can't wait to get back to it and sort it out.
Ja, und auf die Frage, ob sie beim Schreiben etwas essen muss, obwohl sie sich doch so konzentrieren muss, antwortet sie auch ganz unterhaltsam. Sie weist aber auch auf den ungeheuren Druck hin, den das Potter-Phänomen auf sie ausgeübt hat.
That's why my laptop's always so filthy, because eating popcorn's great to eat while you're writing, because it's dry. So if you drop it on the keyboard, I am giving the entirely correct impression that I'm quite sloppy. I am, yeah. So yeah, that's an issue. Dropping stuff on the keyboard, so I like to eat popcorn or nuts or something while I'm writing. Yeah. And the Potter phenomenon had become something that no one could have predicted what that was going to do, me least of all. I had no idea what was coming. And the intensity of the attention and the pressure while writing that series was such that I was relieved it was over to that extent. And I felt free. I felt I'm free now to... I know it sounds bizarre, but I felt I'm free to... I'm free to fail. I'm free to write what I want to do. If no one wants to read it, that's a very luxurious position to be in. I can just please myself now. It is not advantageous to a writer to become very famous. These are very contradictory things. I think that there are writers who enjoy fame and there are writers who make an accommodation with fame, and that would be me. And I've made an accommodation with it, and I would be the first to say there are very nice aspects to it. People walking up to you in the street and saying, you wrote my favorite book. That is a beautiful, wonderful thing to hear. But that said, it was a bereavement. And I know I'm going to feel exactly the same way when I finish the Galbraith books. That's going to be hard. For different reasons, because it's been pure joy from start to finish.
Lass uns auch über diesen Ruhm sprechen, den J.K. Rowling da gerade angesprochen hat, der ihr auch die Freiheit gibt, jetzt zu schreiben, was sie will. Doch selbst wenn es nicht erfolgreich ist.
Schon nach dem ersten Harry Potter Buch wurde sie schnell wohlhabend. Es war ja ein Welterfolg, aber das schuf wiederum neue Sorgen für sie, denn plötzlich hatte sie keine Privatsphäre mehr. Die Medien wollten alles über sie wissen, sie konnte nicht mehr allein auf die Straße gehen, ohne erkannt zu werden. Das war ziemlich schwierig für J.K. Rowling und für jemanden wie sie, der eigentlich immer introvertiert ist.
Heute hat sie ein geschätztes Vermögen von etwa 1 Milliarde Euro, manche sagen sogar mehr. Obwohl einige Menschen behaupten, dass Rowling weniger spendabel sei als andere Milliardäre, gibt sie doch reichlich.
Weil sie ihren eigenen Weg hat zu spenden. Sie gibt viel Geld für wohltätige Zwecke. Sie gründete die Stiftung Lumos, das ist eine Organisation zur Bekämpfung der Kinderarmut in Osteuropa. Sie gab wirklich viele Millionen Pfund an Spenden, aber sie spendet nicht auf die gleiche Weise wie ein Bill Gates oder Elon Musk. Sie bevorzugt, das privat zu machen und da auch bei ihren Spenden privat zu sein und nicht dauernd durch die Medien dafür zu geistern.
Ihr Leben war ja lange geprägt von der Rolle als Alleinerziehende und geschiedene Mutter. Was ist mit ihrer zweiten Ehe?
J.K. Rowling heiratete 2001 dann Neil Murray, einen Arzt, und mit ihm bekam sie zwei weitere Kinder. Sie hat also insgesamt drei Kinder und die haben sich deutlich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Die ganze Familie lebt in Schottland auf einem großen privaten Estate.
Weil sie zu viel Aufmerksamkeit nicht mag, das haben wir ja gehört. Sie möchte nur schreiben.
Klaus, lass uns doch mal ein bisschen über die Geheimnisse der Figuren aus Harry Potter sprechen. Was ist diesbezüglich das größte Geheimnis vielleicht, das die meisten Menschen gar nicht so kennen?
Hier ist eines. Bei Ginny Weasley war nicht original der Plan, dass sie Harrys Liebe interessieren würde. Rowling sagte in einem Interview, dass sie anfangs dachte, Hermione und Harry könnten romantisch zusammenkommen. Aber als sie schrieb, realisierte sie, dass Hermione und Ron zusammengehören. Und Ginny war immer da, im Hintergrund. Also ich finde, das ist ein ziemlich großer Plotpunkt.
Naja, und außerdem sagte Rowling später, Ginny wurde für mich im Laufe des Schreibens immer lebendiger. Und mir wurde klar, dass Harry jemanden braucht, der seinen Ruhm verstand und ihm auf Augenhöhe begegnete. Das ist eigentlich faszinierend, weil es bedeutet, dass Rowling ihre Figuren nicht kontrollierte. Sie erlaubte ihnen also zu leben, wenn man so will.
In den frühen Versionen des Buches war auch Dumbledore fragwürdig. Er war nicht wirklich vertrauenswürdig. Aber Rowling wollte, dass die Leser ihm vertrauen, damit die Enthüllung am Ende noch schockierender ist.
Ich finde diese Manipulation der Leser brillant und irgendwie meisterhaft.
Ja, nicht? Ich meine, denn Rowling manipulierte bewusst die Leseerwartungen, genau wie sie Harry manipulierte. Und am Ende, wenn wir entdecken, dass Dumbledore fehlbar ist, verstehen wir, dass wir aus der gleichen Perspektive wie Harry betrogen wurden.
Jetzt sind wir fast am Ende, lieber Klaus. Was glaubst du denn, ist Rowlings größtes Vermächtnis?
Ich denke, wie sie uns bewies, dass Literatur auch der Jugend wichtig ist. In einer Zeit, in der viele Menschen dachten, Bücher würden aussterben, schrieb sie etwas, das Millionen Leser begierig aufnahmen. Und nicht nur das, sie zeigte, dass ein einzelner Mensch, eine alleinerziehende Mutter, arbeitslos, depressiv, von Grund auf eine Kulturrevolution starten konnte.
Und wenn du dran denkst, wie die Kinder auch heute noch ihre ersten großen Leseerlebnisse mit Harry Potter haben.
Besser geht's doch nicht, oder? Insofern ist J.K. Rowling nicht nur eine Schriftstellerin, sie ist auch ein Symbol dafür, dass im Leben Resilienz zählt, dass Ablehnung nicht das Ende ist, dass dunkle Zeiten zu etwas Großem führen können, nicht nur bei Autoren.
In diesem Sinne, allen Muggles, denkt dran, der Zauber ist überall.
Das Betreten des Korridors im dritten Stock ist allen verboten, die nicht einen äußerst schmerzhaften Tod sterben wollen.
Du musst eines wissen, das ist nämlich sehr wichtig. Nicht alle Zauberer sind gut.
Herzlichen Dank fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne ein paar schöne Bewertungssterne oder schreibt ein Review zu unserem Britpod. Und wenn ihr Anregungen, Ideen oder irgendwelche Themenvorschläge habt, schreibt uns auch gerne eine WhatsApp unter der Nummer 08152 989 770. Könnt ihr auch gleich nochmal im Begleittext unseres Podcasts nachlesen. Am besten speichert ihr diese Nummer wie einen neuen Kontakt, zum Beispiel unter dem Namen Britpod, ab und schon könnt ihr mit uns kommunizieren. Herzlichen Dank und bis zur nächsten Ausgabe von England at its Best, der große Britpod.